Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Vom Wasserminister zum Regierungschef. In Ägypten beginnt die Regierungsbildung mit einer Überraschung. Hervé Falciani wird in Spanien festgenommen. Die Schweiz sucht ihn, weil er in Genf Bankkundendaten gestohlen haben soll. Dann Israels soziale Ungerechtigkeit wächst, der Protest dagegen auch. Es betrifft je länger, je mehr
die normale Mittelklasse, die sich zutiefst ungerecht behandelt fühlt, weil sie hart arbeiten, enorm hohe Steuern zahlen und am Ende sehr wenig in ihrer eigenen Lebensqualität davon zu spüren bekommen.
Ein Gespräch nach Tel Aviv mit Psychologe Carlo Strenger. Und ein neuer Einstieg in die Bundesverfassung der Eidgenossenschaft, das wär's.
Im Namen der Vorstellungskraft und der Wirklichkeit. Alle, die in der Schweiz leben, alle Kantone und Spezialitäten, Kuchen und Würste.
So schwebt das Melinda Nacciaboni unsere TEN vor. Die Schweizer Schriftstellerin und ihr Kollege aus Serbien präsentieren eine neue Präambel. Ein weiterer Beitrag in unserer Sommerserie. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Der ägyptische Präsident Mohamed Mursi baut seine Entourage auf und überrascht gleich bei der ersten Besetzung. Er ernennt den bislang weitgehend unbekannten Minister für Wasserversorgung, Hisham Kandil, zum Regierungschef. Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann.
Es hatte wilde Spekulationen gegeben seit Mursis Wahl zum Präsidenten. Der charismatische Chef der Muslimbrüder könne sein Premierminister werden. Oder aber der bei den säkularen Kräften der Demokratiebewegung beliebte Friedensnobelpreisträger Mohamed El-Baradei. Doch die Wahl fiel nun auf den vergleichsweise wenig profilierten Ingenieur und Staatsdiener Hisham Kandil. Der neue Regierungschef ist knapp 50 Jahre alt. Im Kabinett des noch von der Armee ernannten Übergangspremiers Gansouri war er zuständig für den Wasserbau. Kandil erwarb Ingenieurdiplome in Kairo und in den Vereinigten Staaten. Und er arbeitete als Experte für Bewässerungsfragen auch bei der Afrikanischen Entwicklungsbank. Überparteilich, aber glaubensfest. Das dürften wichtige Kriterien bei seiner Ernennung zum Premier gewesen sein. In einem Kommuniqué lobte Präsident Mursi seinen neuen Regierungschef als patriotische und unabhängige Persönlichkeit. Ein Sprecher der Muslimbrüder sagte, Kandil glaube an das religiöse Projekt der Bewegung, ohne ihr jedoch anzugehören. Der neue Premier Ägyptens soll möglichst schnell mit der Regierungsbildung beginnen. Allerdings ist offen, welche Kompetenzen er dabei tatsächlich hat. Denn die Armeespitze hat schon vor der Wahl Mursis zum Präsidenten klargemacht, dass sie in Ägyptens Staatsführung bis auf Weiteres ein gewichtiges Wort mitreden wird.
Ja, und diese Wahl des neuen ägyptischen Regierungschefs schauen wir noch etwas genauer an. Zuerst aber hat jetzt Simon Loy wichtige Nachrichten des Tages.
Die syrische Armee hat mit Kampfhelikoptern Ziele in der Stadt Aleppo bombardiert. Ein Reporter der BBC berichtet, aus einem Vorort Aleppos erstmals seien auch Kampfflugzeuge eingesetzt worden. Oppositionelle haben am Wochenende in der zweitgrößten Stadt Syriens eine Offensive gegen die Truppen von Präsident Assad begonnen. In der Hauptstadt Damaskus hat die Armee nach Oppositionsangaben zwei Quartiere zurückerobert. Nach Angaben des UNO-Hochkommissariats für Flüchtlinge sind 150.000 Syrer in die Nachbarländer geflohen. Innerhalb Syriens seien 1 Million Menschen auf der Flucht. Wenige Tage vor Beginn der Olympiade in London stellt die britische Armee weitere 1200 Soldaten, um die Spiele abzusichern. Damit bewachen nun insgesamt mehrere tausend Soldaten in Uniform die Sportstätten. Die Aufstockung durch Soldaten wurde nötig, weil ein Sicherheitsunternehmen Probleme hat, Personal zu rekrutieren. Die britische Justiz hat im Zusammenhang mit dem Abhörskandal bei der früheren Boulevardzeitung News of the World 8 Personen angeklagt. Unter ihnen ist die ehemalige Verlagschefin Rebecca Brooks und Andy Coulson, der frühere Pressesprecher von Premierminister Cameron. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, sie hätten die Telefonate zahlreicher Prominenter und Politiker abgehört oder seien dafür verantwortlich gewesen. Zudem sollen sie Polizisten bestochen haben. Die rumänische Opposition ruft dazu auf, am Sonntag nicht an der Abstimmung über die Absetzung von Präsident Băsescu teilzunehmen. Die Opposition hofft, dass weniger als 50% der Stimmberechtigten am Urnengang teilnehmen. Dann wäre das Resultat ungültig und Präsident Basescu würde im Amt bleiben. Die Regierung von Premier Victor Ponta strebt die Absetzung des Präsidenten an. Das Parlament hat ihn bereits vom Amt suspendiert. Im zentralasiatischen Tadschikistan sind bei Gefechten zwischen Rebellen und Regierungstruppen mehr als 40 Personen getötet worden, wie der tadschikische Geheimdienst mitteilte. Zu den Kämpfen sei es im gebirgigen Osten des Landes gekommen, in der Nähe der Grenze zu Afghanistan. In der spanischen Region Katalonien sind noch nicht alle Waldbrände unter Kontrolle. Sie breiten sich allerdings auch nicht weiter aus, wie die Behörden mitteilen. Bis jetzt verbrannten mehrere tausend Hektaren Wald, 4 Menschen starben. Außer in Spanien hat sich die Lage überall in Europa inzwischen beruhigt, so in Griechenland, auf Zypern und in Italien, nachdem es dort in den meisten Landesteilen geregnet hatte. Der mutmaßliche Bankdatendieb Hervé Falciani ist in Spanien verhaftet worden, aufgrund eines schweizerischen Haftbefehls. Das Bundesamt für Justiz beantragt nun seine Auslieferung. Falciani soll vor 5 Jahren in Genf mehrere tausend Datensätze entwendet haben als Mitarbeiter der Bank HSBC. Die Bundesanwaltschaft wirft Falciani unter anderem wirtschaftlichen Nachrichtendienst und die Verletzung des Bankgeheimnisses vor. Der Uhrenhersteller Swatch hat den Umsatz im ersten Halbjahr gesteigert, und zwar um 14% auf fast 4 Milliarden Franken. Der Gewinn betrug über 700 Millionen Franken, ein Viertel mehr als im Vorjahr. Für das ganze Jahr 2012 rechnet Swatch mit einem Rekordgewinn. Einen Rekord erreicht haben Touristen am Trevi-Brunnen in Rom. Im ersten halben Jahr haben sie 540.000 Euro ins Wasser geworfen, so viel wie nie zuvor. Die Münzen gehen dann die Caritas, sie setzt sie für wohltätige Zwecke ein. Der Brunnen ist ein Touristenmagnet. Der Legende nach bringt es Glück, eine Münze mit der linken Hand über die rechte Schulter ins Wasser zu werfen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.175 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.607 Punkten, minus 0,9%. Der Euro wird zu einem Franken 20,10 gehandelt und der Dollar zu 99 Rappen 58. Das Wetter, morgen Mittwoch sonnig bei 26 bis 30 Grad, in den Alpen Quellwolken, einzelne Schauer möglich.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Wir schauen etwas genauer nach Israel. Dort herrscht Verzweiflung, denn immer mehr leben mit immer weniger. Weitere Themen: eben noch Wasserminister, jetzt ägyptischer Premier, Hisham Kandil. Eben noch auf der internationalen Fahndungsliste, jetzt in Haft, Hervé Falciani. Und eben noch Anwalt der Kleinen, jetzt Freund der Großen, Präsident Ollanta Humala in Peru. Dann Fritto Misto in der italienischen Buchhaltung. Ein bisschen echte Schulden, ein bisschen erfundene Schulden. So genau sieht eh keiner, was da serviert wird. Schließlich
20 Köpfe, 20 Ideen.
Kuchen und Würste und was sonst noch so in die Präambel der Bundesverfassung gehört. Heutige Visionärin und Visionär sind die Schweizer Schriftstellerin Melinda Nacciaboni und ihr Kollege Sreten aus Serbien. Echo der Zeit, die Sendung gibt es auch als Podcast unter deres.ch. Hisham Kandil, also heißt der neue ägyptische Regierungschef. Präsident Mursi hat ihn beauftragt, das Kabinett zusammenzustellen. Den Namen kennt selbst in Ägypten kaum einer. Ich fragte die Journalistin Astrid Frevel in Kairo, wieso macht Präsident Mursi einen völlig unbekannten Wasserminister zum Regierungschef?
Es ist tatsächlich so, dass dieser Name überhaupt nicht bekannt ist. Er stand auf keiner Liste. Dort standen vor allem Namen von Wirtschafts- und Finanzfachleuten. Er passt aber in die Strategie der Muslimbrüder, dass man sich vor allem in Bereichen profiliert mit Dienstleistungen, die den Menschen zugutekommen. Und da passt er in dieses Profil, weil im Moment in diesen heißen Sommertagen ist der Mangel an Wasser und Strom eine der größten Sorgen der Ägypter.
Ist er einer, der dem Militärrat genehm ist?
Davon ist auszugehen, weil es ist klar, dass hinter den Kulissen Absprachen stattgefunden haben. Und die heiklen Ministerien werden dann Inneres, Äußeres und Verteidigung sein. Und da werden bestimmt dann auch die Generäle mitreden.
Was ist da zu erwarten, was da für Personen auftauchen werden?
Es sieht so aus, als ob die alte Einteilung beibehalten wird, dass der Präsident für Strategien zuständig ist und das Kabinett eigentlich nur ausführende Personen sind und nicht selber die Politik gestalten. Also darum kann man davon ausgehen, dass es eher Fachleute sein werden und nicht prominente Politiker, zum Beispiel auch von anderen Parteien, wie im Vorfeld auch vermutet worden ist.
Mursi ist erst seit Ende Juni Präsident. Das ist zugegebenermaßen nicht sehr viel Zeit. Aber können Sie trotzdem schon so sagen, was er für Pflöcke eingeschlagen hat oder wie er sich macht?
Also einen großen Pflock, den er eingeschlagen hat, ist Außenpolitik. Er hat sich sehr viel im Ausland bereits aufgehalten, damit er auch im Ausland akzeptiert wird. Das soll auch seine Position gegenüber dem Militär stärken. Im Inland ist er wirklich bemüht, möglichst breite gesellschaftliche Kreise von seiner Politik zu überzeugen. Er hat einen unheimlich dicht gedrängten Terminkalender. Also bis jetzt kann man nicht sagen, dass er zum Beispiel große Fehler gemacht hätte.
Mit dieser ersten Besetzung hier überrascht er, hat er Sie sonst überrascht?
Er hat mich eher positiv überrascht, ja. Also ich glaube, er hat rings um sich wahrscheinlich relativ gute Berater. In seinen ersten Reden hat er es recht gut geschafft, sich an verschiedene Gruppierungen zu wenden. Es ist klar, es ist eine heikle Situation. Man wird sehen, wie er sich dann bewährt, wenn es wirklich um harte Auseinandersetzungen mit den Generälen geht. Die sind ja im Moment so ein bisschen eingeschlafen. Die ganzen Fragen, wer legal ist, wer nicht legal ist, die sind jetzt irgendwo im juristischen Dschungel verschwunden.
Astrid Frevel schreibt aus Kairo für verschiedene Zeitungen. Es war ein merkwürdiges Bild, all die Zelte mitten auf einem Boulevard in Tel Aviv. Sie sorgten vor einem Jahr für Aufsehen und markierten den Anfang sozialer Proteste in Israel gegen Wohnungsnot und hohe Kosten für Lebensmittel. Im Herbst demonstrierten dann Hunderttausende für mehr soziale Gerechtigkeit. Jetzt nehmen diese Proteste wieder zu. Mehrere Menschen haben sich aus Verzweiflung selbst verbrannt oder drohen damit, es zu tun. Moshe Silman war der Erste, der zu diesem radikalen Mittel griff. Er ist zur Symbolfigur des Protests geworden, das zeigt ARD-Korrespondentin Bettina Marx.
Moshe Silman hat noch eine knappe Woche gelebt. Ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben, starb er am letzten Freitag, 6 Tage nachdem er sich selbst am Rande einer Demonstration mit Benzin übergossen und angezündet hatte. Am letzten Sonntag wurde er in der Nähe von Tel Aviv zu Grabe getragen, begleitet von Verwandten und Freunden und vielen Trauernden, die so wie er nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Ich bin heute gekommen, um mich mit dieser furchtbaren Trauer zu solidarisieren. Wir hören jeden Tag, dass sich weitere Leute verbrennen. Und wenn die Regierung nicht endlich etwas tut und reagiert, dann werden wir hier eine schlimme Lage bekommen. Zur Beerdigung kamen auch Feuerwehrmänner, ausgestattet mit einem kleinen Feuerlöscher. Sie hielten sich in der Nähe der Trauergemeinde auf, bereit, sofort einzugreifen, sollte einer der Anwesenden es dem Verstorbenen nachmachen wollen. Die Sorge war berechtigt, denn seit Silmans grausiger Tat gab es schon mehr als 2 Dutzend Nachahmer. Am Sonntag zündete sich Akiva Mafai an, ein 45-jähriger Mann, der nach einem Unfall während seines Militärdienstes auf den Rollstuhl angewiesen war. Er wird nun, wie Silman vor ihm, im Schieberkrankenhaus bei Tel Aviv behandelt. Die Ärzte geben ihm nur wenig Überlebenschancen. Er liegt im Koma und wird beatmet. Mehr als 70% seiner Haut sind verbrannt und er hat Rauch eingeatmet. Außerdem hat er offenbar viele Vorerkrankungen. Er ist leider in kritischem Zustand. Ich hoffe, dass diese Welle zu Ende geht, denn das tut niemandem gut. Doch ein Ende ist nicht abzusehen. In den Sozialämtern gingen in der letzten Woche mehr als 2000 Hilferufe von Bedürftigen ein. 60 der Anrufer drohten mit Selbstmord. Eine Welle der Verzweiflung schwappt über Israel. Denn immer mehr Menschen wissen nicht mehr, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen. Vor allem die Wohnungsnot ist groß. In den letzten Jahren wurden Zehntausende Sozialwohnungen verkauft. Doch mit dem eingenommenen Geld wurden nicht wie vorgesehen neue Wohnungen gebaut. Die Einnahmen flossen stattdessen unter anderem in die Siedlungen. Danny Gutwein ist Professor für jüdische Geschichte an der Universität von Haifa. Er setzt sich vehement für die Abkehr von der neoliberalen Politik der Regierung Netanyahu ein. Das ist eine Politik, deren Ziel es ist, die Armen von der Tagesordnung des Staates Israel zu streichen, sie zum Menschenstaub zu machen, der nicht um seine Rechte kämpfen kann und der von einer Unterkunft zur nächsten ziehen muss. Die Idee ist es, dass diese Leute aufhören, den Staat Israel zu nerven, damit man das Immobilienfest von Tel Aviv feiern kann. In den letzten 30 Jahren hat sich Israel von einem quasi sozialistischen zu einem extrem kapitalistischen Land mit starkem Einkommensgefälle entwickelt. Einer winzigen, aber einflussreichen Gruppe Ultrareicher steht eine wachsende Schicht von Armen gegenüber. Die Mittelschicht dazwischen macht nur noch ein Drittel der Bevölkerung aus.
Die schwierige soziale Situation in Israel, Bettina Marx hat sie beschrieben. Hat sich denn diese soziale Ungerechtigkeit so stark verschlechtert, dass nun plötzlich immer mehr Menschen die Selbstverbrennung für den einzigen Ausweg halten? Die Frage stellte ich dem schweizerisch-israelischen Publizisten Carlo Strenger. Er ist Professor für Psychologie an der Universität in Tel Aviv.
Es geht ihnen nicht schlechter als letztes Jahr, aber es geht ihnen auch nicht besser. Das heißt, alle Versprechungen der Netanyahu-Regierung, die Situation zu verbessern, ist von diesen Versprechen ist fast nichts in die Tat umgesetzt worden.
Dabei hat die Regierung ja eigentlich soziale Reformen versprochen. Wieso hat sie da nichts getan?
Zum Teil wegen der langsamen Bürokratie, aber zum Teil auch deswegen, weil halt in Israel mehrere Sektoren vorhanden sind, die politisch sehr, sehr stark sind. Das sind zum Beispiel die Siedler und die Ultraorthodoxen. Bei den Siedlern sehen wir jetzt zum Beispiel gerade, wie Hunderte von Millionen von Shekel für die Umlagerung von einer kleinen Siedlung ausgegeben werden oder 200 Millionen Shekel in eine für Israel absolut unnötige neue Universität in der Westbank in Ariel auch ausgegeben werden.
Wen treffen denn diese wirtschaftlichen Probleme am meisten?
Ich würde hier von zwei Klassen sprechen. Das eine ist die normale Mittelklasse, die einerseits schon zu essen hat, aber die sich zutiefst ungerecht behandelt fühlt, weil sie hart arbeiten, enorm hohe Steuern zahlen und am Ende sehr wenig in ihrer eigenen Lebensqualität davon zu spüren bekommen. Und dann gibt es die wirkliche sozial benachteiligte Unterschicht. Und es gibt in Israel wirklich Menschen, die einfach nicht zu essen haben. Menschen, deren Einkommen weit unter dem Existenzminimum ist, die ihren Kindern kaum Brot und Butter kaufen können. Und dann Menschen wie dieser Mensch, der sich umgebracht hat, die dann auch noch von den Steuerbehörden so behandelt worden sind, dass das kleine Geschäft, das sie hatten, auch zusammengebrochen ist.
Israel hat inzwischen eine der höchsten OECD-Armutsraten, hat auch enorm hohe Lebenshaltungskosten. Wieso sind die dort so hoch?
Das eine ist die enorme Steuerbelastung, sowohl direkt als auch indirekt, die sich natürlich in Lebenskosten ausdrückt. Man darf nicht vergessen, dass in Israel halt eben trotzdem weiterhin fast 25% des Budgets in die Verteidigung. Das zweite ist ein zum Teil schlecht regulierter Kapitalismus. Es stellt sich raus, dass es nun wirklich einige Monopole gibt, die die Preise auch künstlich hochhalten und von den Regulatoren nicht richtig unter die Lupe genommen worden sind.
Viel Geld fließt ins Militär, haben Sie gesagt. Viel Geld gibt es auch für die Siedler und die Ultraorthodoxen. Heizt das nicht die Stimmung zusätzlich an gegen die Ultraorthodoxen, wenn ja die wirtschaftliche Lage für viele Menschen so schwierig wird?
Es ist den meisten ziemlich klar, dass die Ultraorthodoxen nie wirklich in großen Anzahlen Militärdienst machen werden. Das ist nicht möglich. Aber ich glaube, dass die Israelis davon genug haben, dass es einen Sektor gibt, der nicht nur der Wirtschaft nichts beiträgt, sondern dazu noch Steuergelder für sich beansprucht.
Viele Menschen wissen kaum, wie sie wirtschaftlich überleben sollen, und jetzt spitzt sich zusätzlich die regionale Krise mit dem syrischen Bürgerkrieg stark zu. Wie stark belastet das die Bevölkerung?
Das ist so eine Art Hintergrundmusik, mit der wir in Israel ständig leben. Sie wird manchmal lauter, ist manchmal leiser, und jetzt wird sie natürlich sehr viel lauter. Israel ist sehr besorgt, was mit dem chemischen Waffenarsenal von Assad geschehen wird, wenn das in Terroristenhände fällt. Wir wissen nicht, wie Hezbollah auf diese Situation reagieren wird. Und dazu kommt natürlich ständig diese große Spannung mit Iran, die für jeden Israeli einfach ständig im Hintergrund vorhanden ist.
Also es gibt ohnehin diese große Spannung wegen der politischen Situation in der Region, zusätzlich diese sozialen Ungerechtigkeiten. Carlo Strenger, Sie leben in Tel Aviv. Wirkt sich das alles auf die Stimmung aus in Tel Aviv? Wie muss man sich das vorstellen?
Tel Aviv ist ein Einzelfall. Ich würde sagen, fast ein anthropologischer Einzelfall. Tel Aviv hat eine enorm starke Joie de vivre, die sich von nichts unterkriegen lässt. Aber es ist eine Joie de vivre, die immer auf dem Hintergrund der Ungewissheit ist. Was wird morgen geschehen?
Das war Carlo Strenger. Der Professor für Psychologie arbeitet an der Universität in Tel Aviv. Hervé Falciani hat sich mit einer zweifelhaften Tat einen Namen gemacht. Er wird gesucht als erster großer Datendieb einer Schweizer Bank. Der französisch-italienische Doppelbürger war Informatiker der Bank HSBC in Genf und soll dort Kundendaten en masse entwendet haben. Heute wurde bekannt, dass er in Spanien verhaftet worden ist. Dominik Meyer.
Die Schweiz hat Hervé Falciani vor über 3 Jahren international ausgeschrieben, seit 3 Wochen und sitzt er in Barcelona in Haft. Das Bundesamt für Justiz habe die Auslieferung beantragt, sagt Sprecherin Ingrid Riese.
Es ist jetzt an den spanischen Behörden zu entscheiden, ob sie Herrn Falciani an die Schweiz ausliefern wollen. Im Zentrum dabei wird die doppelte Strafbarkeit stehen. Das heisst, Spanien wird prüfen, ob der Sachverhalt, wenn er sich so in Spanien ereignet hätte, nach spanischem Recht strafbar wäre oder nicht.
Aus Schweizer Sicht geht es um den Vorwurf der Wirtschaftsspionage, des Datendiebstahls sowie der Verletzung des Bankgeheimnisses und des Geschäftsgeheimnisses. Falciani soll als Informatiker der Bank HSBC in Genf zwischen 2006 und 2007 Angaben über tausende Bankkunden entwendet haben. Ende 2008 flog der Diebstahl auf. Falciani setzte sich nach Frankreich ab. Er selbst sagte in Interviews, ja, er habe Informationen seines früheren Arbeitgebers entwendet. Hingegen stritt er stets ab, dass er Bankdaten habe verkaufen wollen. Er habe lediglich unhaltbare Zustände in der Bankenwelt ans Licht bringen wollen. Eine Journalistin des Westschweizer Fernsehens fragte ihn vor 2,5 Jahren in Nizza, ob ihm Geld bezahlt oder angeboten worden sei für HSBC-Daten.
Est-ce qu'on vous a proposé quelque chose?
En aucun cas. Cette année, c'était une année pour témoigner. C'est un devoir de témoigner.
In keinem Fall sei es um Geld gegangen, sagte Falciani. Er wolle nur Dinge enthüllen, das sei seine Pflicht. Falciani hatte keine Auslieferung an die Schweiz zu befürchten, solange er sich in Frankreich aufhielt. Dort arbeitete er mit den Behörden zusammen. Diese gelangten dank ihm an Informationen über 3000 mutmaßliche französische Steuersünder. Anfang dieses Jahres allerdings kam ein Gericht in Paris zum Schluss, die Bankdaten seien illegal beschafft worden und deshalb kein zulässiges Beweismittel. Doch bis zu diesem Zeitpunkt hatten sich in Frankreich im Sog der ganzen Affäre unzählige Steuersünder bereits selbst angezeigt. Der Fall Falciani führte zu schweren Verstimmungen zwischen Bern und Paris, besonders als Frankreich Informationen aus dem HSBC-Datensatz an weitere europäische Staaten weitergab und als es sich weigerte, die Originaldaten der Schweizer Bundesanwaltschaft zu übermitteln. Bei der Bundesanwaltschaft ist das Verfahren gegen Falciani und gegen eine mutmaßliche Komplizin inzwischen weit fortgeschritten. Sprecherin Jeanette Balmer sagt:
Die Bundesanwaltschaft wäre seit einigen Wochen bereit, Anklage zu erheben. Um dies tun zu können, müssen wir aber noch Bescheid haben von den Parteien, ob allfällig weitere Untersuchungshandlungen vorgenommen werden müssten. Wir haben seit längerer Zeit nichts von den Parteien gehört.
Nun ist Falciani in Barcelona in die Falle getappt. Das Auslieferungsverfahren könnte mehrere Monate dauern.
Dominik Meyer. Und mit seinem Bericht ist es 18.24 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit einem peruanischen Wendehals und einer originellen Bundesverfassung. Zuerst aber geht's nach Italien. Dort soll nicht nur Sizilien vor dem finanziellen Ruin stehen, wie dies der italienische Rechnungshof kürzlich festgestellt hat. Auch anderen großen italienischen Städten geht es wohl so. Das waren Schreckensnachrichten und die Wogen haben sich seither etwas geglättet. Aber das Problem der Überschuldung bleibt natürlich. Und auch der Eindruck, dass die offizielle Haushaltspolitik nicht so ganz nach der reinen Lehre betrieben wird. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis zeigt, wie das läuft.
Die Europäische Union stand bereits auf die Bremse und stoppte vorletzte Woche die Zahlung von 600 Millionen Euro aus dem Kohäsionsfonds. Begründung: Sizilien verwende das Geld für Projekte, die nie bewilligt worden seien. Dann intervenierte der oberste Rechnungshof in Rom und machte Milliardenlöcher aus im sizilianischen Haushalt. Ministerpräsident Mario Monti forderte flugs, dass der Inselgouverneur, wie schon mehrfach angekündigt, endlich den Hut nimmt. Ende Juli soll es soweit sein. In Neapel, Palermo, Reggio Calabria, aber auch im norditalienischen Alessandria stellten Prüfer kurz darauf ebenfalls große Finanzlöcher fest. Es wird vermutet, dass die Städte bei den Kommunalunternehmen wie der Müllabfuhr oder der Wasserversorgung massenhaft überflüssiges Personal angestellt haben, was die tiefroten Zahlen all dieser Betriebe erklärt. Zur Illustration: In Rom hat der postfaschistische Bürgermeister Alemanno 400 unnötige Busfahrer eingestellt, alle aus dem Umfeld postfaschistischer Organisationen. Er sicherte sich so deren Stimmen, meist auch jene der Familienangehörigen, der Tanten, Onkel und Cousins also. Ein Arbeitsplatz, so heißt es in Italien, ergebe bis zu 6 Stimmen an der Urne für jene Politiker, die den Job verschafft haben. Die Kosten für den aufgeblähten Apparat übernimmt die Stadt. Alle paar Monate wird Rom bei der Zentralregierung vorstellig und verlangt mit lautem Wehklagen mehr Mittel für ihre Leistungen als Hauptstadt. Das hat in der Ära Berlusconi bestens funktioniert, da auch er die rechten Wählerstimmen gut gebrauchen konnte. In Sizilien soll die Regionalverwaltung Rom gar Rechnungen für Leistungen gestellt haben, die sie gar nie erbracht hat oder die sie dem Zentralstaat gar nicht hätte stellen dürfen. Sie tat es trotzdem und konnte so sagen: Seht her, würde Rom bezahlen, hätten wir ein ausgeglichenes Budget. Die Pseudo-Schuldscheine aus Rom verwendete die Inselverwaltung wiederum als Garantie gegenüber den zahlreichen Lieferanten auf Sizilien, die seit über einem Jahr auf die Abgeltung ihrer Leistungen warten. Ein schier undurchschaubares Geflecht an gegenseitigen finanziellen Abhängigkeiten also, die von Rom über Palermo bis in die tiefste Provinz der Insel reichen und Spiegelbild dessen, wie die italienische Gesellschaft seit Jahrhunderten funktioniert. Nicht der simple Deal «Du gibst und ich zahle dafür» zählt im Alltag, sondern ein kompliziertes Gefüge von Abhängigkeiten und obskuren Schulden. Die Spuren davon finden sich gar in den Buchhaltungen von Kommunen und Regionen. Die Finanzmärkte haben noch nicht auf die neuesten Unregelmäßigkeiten reagiert, doch so mancher fragt sich bange: Warum soll das, was auf kommunaler und regionaler Ebene geschehen ist, nicht auch im Haushalt des Zentralstaates in Rom vorzufinden sein? Nicht auszudenken, was das für Verwerfungen auf den Finanzmärkten zur Folge hätte.
Seit einem Jahr hat in Peru Staatspräsident Ollanta Humala das Sagen. Es war ein Jahr voller politischer und sozialer Turbulenzen. Viele seiner Wähler hat Humala enttäuscht. Gewählt hatten sie einen Linkspopulisten, aber der entpuppte sich im Amt als radikaler Vertreter der Wirtschaft, vor allem der Bergbauwirtschaft. Er brachte diese auch auf Kurs und unterdrückte Proteste gegen neue Bergwerke mit Waffengewalt. Ulrich Ackermann.
Der Bergbau dominiert die politische Agenda, seit Ollanta Humala Gefallen gefunden hat am Projekt Conga. Mit fast 5 Milliarden Dollar Investitionen soll es die größte Goldmine aller Zeiten werden. Früher war Humala ein scharfer Kritiker der Bergbaumultis. Heute fördert er den immer umweltschädlichen Abbau von Bodenschätzen.
Das Projekt Conga ist ein Projekt important für Peru.
Conga, sagt Humala, sei ein Projekt, auf das die Gesellschaft nicht verzichten könne. Es helfe mit, die Armut zu überwinden, in der heute noch einer von 3 Peruanern lebe. Mit den Steuern aus dem Bergbau könne das Land eine aktive Sozialpolitik nicht nur finanzieren, sondern sie ausbauen. In Cajamarca, wo das Gold aus den Anden herausgekratzt werden soll, will die Lokalbevölkerung aber gar nichts wissen von einem zusätzlichen Bergwerk. Wasser ja, Mine nein, schallt der Protest seit Monaten durch die Gebirgsgegend. Zweimal schon verhängte die Regierung den Ausnahmezustand über die Region. Zurzeit vermittelt die Kirche. Die Regierung hatte den Dialog letzten Dezember gestoppt, als sie erstmals die Armee und Polizei losschickte. Zuerst gab es 4, bei 9 Zusammenstößen Anfang Juli 5 weitere Tote. Das Conga-Projekt liegt im Quellgebiet von 5 Flüssen. Und knapp ist das Wasser in Cajamarca schon seit 18 Jahren, seit dort eine erste Goldmine aktiv ist. Übrig gebliebene Rinnsale sind längst von Quecksilber und Cyanid vergiftet. Die Selbstversorger vom Land verarmen, der versprochene Wohlstand hat sie nie erreicht. Vor allem aber fühlen sich die Cajamarquenos verschaukelt vom Staatspräsidenten höchstpersönlich. Als Wahlkämpfer hatte sich dieser noch als Linksnationalist und Anwalt der Kleinbauern aufgespielt. Trinkt ihr etwa Gold? Oder hat man euch je gefragt, ob ihr das knapp gewordene Wasser überhaupt verkaufen wollt? Ich verpflichte mich, euch und eure Landwirtschaft zu verteidigen gegenüber den Multis. So anbietend wusste Humala einst aufzutreten. Jetzt steht er als Lügner da. Den großen Fehler hatte Humala gemacht, als er sich zu Beginn seines Mandats von einem gar nicht uneigennützigen Angebot der Bergbaubranche ködern ließ. Diese offerierte der Regierung 300 Millionen Dollar jährlich zur freien Verfügung. Damit führte Humala eine staatliche Minimalrente für mittellose Senioren ein, machte sich aber auch abhängig von den Konzernen. Auf die Nöte der Landbevölkerung kann Humala inzwischen gar nicht mehr eingehen, obschon es neben Conga noch 200 weitere Konflikte wegen Minen gibt in Peru. Unter Druck stehend holte sich der Präsident Militärs als Premier und Innenminister. Nun setzten die Sicherheitskräfte Kriegswaffen ein gegen die Protestbewegungen. 17 Tote innerhalb eines Jahres zeugen davon, wie sehr die Unterdrückung zur alleinigen Methode avanciert ist, mit den Protesten fertig zu werden. Demokratische Mittel, Referenden etwa, kommen gar nicht in Betracht. Gestern, bei einer erneuten Kabinettsumbildung, hat Humala zwar wieder Zivilisten in die Schlüsselpositionen berufen. Aber das allein ist keine Garantie, dass die Konflikte friedlich beizulegen sind. Nachgeben will niemand in Peru, am allerwenigsten die Regierung.
Lateinamerika-Korrespondent Ulrich Achermann. Kreative Problemlösungen werden bei The Hub in Zürich-West gefördert. Das war gestern hier Thema in unserer Sommerserie. Kreativ ist zweifellos auch die 44-jährige Schweizer Schriftstellerin Melinda Nacciabuni. Sie hat schon den Schweizer und den Deutschen Buchpreis erhalten. Für 20 Köpfe, 20 Ideen hat sie sich zusammen mit dem 50-jährigen serbischen Autor Sreten an die Arbeit gemacht. Ihre gemeinsame Vision ist eine Bundesverfassung, die in ihrem Beginn konkreter ist, gegenwärtiger und auch origineller.
Im Namen Gottes des Allmächtigen.
Au nom de Dieu tout-puissant.
In nome di Dio omnipotente.
In nom dal Signor il tot posant.
In the name of Almighty God.
U ime svemogućeg Boga.
Bismillah aza wagal.
Präambel der Schweizerischen Bundesverfassung, Original. Im Namen Gottes des Allmächtigen, das Schweizer Volk und die Kantone, in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung, im Bestreben, den Bund zu erneuern, um Freiheit und Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden in Solidarität und Offenheit gegenüber der Welt zu stärken, im Willen, in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung, ihre Vielfalt in der Einheit zu leben, im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen, gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht, und dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen, geben sich folgende Verfassung.
Die Präambel der Schweizerischen Bundesverfassung ist ein Wunschtraum. Eine nüchterne Schwärmerei auf Papier. Eine wahre Utopie also, wenn sie nicht gleichzeitig jede Menge ideologischen Schutt in sich bergen würde. Der Beginn ist brisant. Die Berufung auf Gott ist eine nicht zu überbietende Selbstlegitimation. Der erste Satz der iranischen Verfassung lautet übrigens: Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Allmächtigen.
Subjekt der Präambel ist das Schweizer Volk und die Kantone. Ein Subjekt, das nicht nur logisch und grammatikalisch unmöglich, sondern auch schwer vorstellbar ist. Außerdem ist der Begriff Schweizer Volk mehrschichtig problematisch.
Zu diesem Subjekt gesellen sich Objekte, die allesamt positive Strahlkraft haben. Abstrakter, die Bedeutungsfülle in sich vereinen und gerade deshalb schwammig bleiben. Positive Strahlkraft heißt, dass in der Präambel Begriffe genannt werden, die in der Schweizer Geschichte eine wichtige, mitunter mythologische Rolle gespielt haben und gleichzeitig die Fähigkeit haben, einen Erwartungshorizont zu eröffnen.
Diese politischen Schlüsselbegriffe Freiheit, Demokratie, Solidarität, Vielfalt in der Einheit etc. sind die ideologischen Sterne, die am helvetischen Himmel leuchten. Hätten sie handlungsanleitenden Charakter, hätte die Präambel der Schweizerischen Bundesverfassung genügt, um die Minarett-Initiative und die Ausschaffungsinitiative zu verunmöglichen.
Die Präambel strotzt also nur so von Nomen. Dementsprechend fehlen die Verben. Es fehlt die Bewegung. Der Text steht, fließt nicht, gerinnt zu einem feierlichen Nichts, das einem den Mund stopft. Wir orientieren uns an der bestehenden Präambel, formulieren aber kleiner, konkreter. Verlassen stellenweise den heiligen Ernst. Modifizierte Präambel. Im Namen der Vorstellungskraft und der Wirklichkeit. Alle, die in der Schweiz leben, alle Kantone und Spezialitäten, Kuchen und Würste, alle Berge, Bahnen, Banken, Bäder, alle Kinder, Higgs-Bosonen, Naturwunder, Frauen und Männer, alle Fabriken, Büros, Dächer und Häuser, Haustiere und Tiere, insbesondere alle Vögel. In der Verantwortung gegenüber allem, was existiert, was um uns und in uns und in unserer Vorstellungskraft existiert. Im Bestreben, Frieden, Freiheit und Demokratie zu stärken, die Unabhängigkeit und den Nationalismus zu schwächen, um solidarisch und offen gegenüber der Welt zu handeln, im Bewusstsein, dass wir alle winzige Sterne im Universum sind, im lebendigen Bemühen, Ähnlichkeit und Verwandtschaft untereinander wahrzunehmen, um so Verständnis und Vertrauen zu ermöglichen, um Hierarchien zu vermeiden. Im Eingeständnis, dass die gegenwärtige Gemeinschaft, so wie sie ist, Anteilnahme und Hinwendung erfordert. Im Bewusstsein der Verantwortung also gegenüber Kindern und Kirchen, Piloten und Nonnen, Büchern, schwarzen Löchern, Orbits, Sprüngen und Gedanken. Gewiss, dass nur frei ist, wer seine oder ihre Freiheit in Anspruch nimmt. Die Stärkeren sich beispielsweise um das Wohl der Schwächeren kümmern, um die Kranken und Verletzten, Hungernden, Hilfesuchenden, um die Pusteblumen, Spinnweben, um Staub und Wolken, insbesondere um die Papierlosen, geben sich folgende Verfassung.
Nachsatz. Die vorliegende modifizierte Präambel ist in keiner offiziellen Sprache der Schweizerischen Konföderation geschrieben und verfolgt nur ein utopisches Ziel. Demzufolge besitzt sie vollumfängliche gesetzliche Gewalt.
Il presente preambolo modificato non esiste in nessuna lingua ufficiale della Confederazione Svizzera e persegue un obiettivo nettamente utopico. Quindi il preambolo dispone di pieni poteri giuridici.
La preambola modificata dalla quale è tratta qui non è scritta in nessuna lingua ufficiale della Confederazione Svizzera ed ha un but utopico. Per conseguenza ha ella la legittimazione giuridica compliana.
Le préambule présent modifié n'est écrit dans aucune des langues officielles de la Confédération et ne poursuit qu'un but utopique. Par conséquent, il possède tout pouvoir légal.
Ova ispravljena preambula nije napisana ni na jednom od službenih jezika Švajcarske Konfederacije. Ona je nastala jedino za utopijske svrhe i u tom smislu ima potpuno zakonsko važenje.
Das war die Vision der Schweizer Schriftstellerin Melinda Nacciaboni und des Autors Sreten aus Serbien. Die Papiergeräusche hat Multi-Instrumentalist Balz Nil produziert. Morgen werden Hinterhöfe neu belebt, denn das ist die Idee von Andreas Diethelm. Mehr vom Kulturvermittler in unserer Serie morgen um 13 Uhr im Rendezvous und dann am Abend wieder bei uns. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Isabel Jacobi, für die Nachrichten Jan Grübler. Am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.